Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von OVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit Ralf Denk, dem Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe, das größte und erfolgreichste Radsportteam Deutschlands, durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@ovbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Die Tour de France 2024, sie ist in den Büchern. 3 Wochen waren wir täglich mit Inside Red Bull Bora Hansgrohe auf Sendung. Es wird Zeit für eine Bilanz. Zu dieser begrüße ich unseren Protagonisten. Hallo an den Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe. Hallo an den Flughafen in Nizza, an Ralf Denk.
Hallo und schöne Grüße zurück nach Rosenheim.
Ja, Ralf, du sitzt am Flughafen, also ihr da draußen, wenn ab und zu ein ungewöhnliches Hintergrundgeräusch reinflattert, bitte nicht wundern. Es geht jetzt dann bald zurück nach Deutschland, oder Ralf?
Ja, richtig, nach München.
Okay, gut. Ja, lass uns in die letzte Folge reingehen. Erste Frage zu gestern, zum Sonntag. Wie war die Atmosphäre denn beim Zeitfahren in Nizza, wo erstmals die Tour beendet wurde? Wie war es in Nizza im Vergleich zu Paris?
Also die Location Nizza, die Côte d'Azur, das Hinterland, die Radsportbegeisterung der Region, das war natürlich schon alles großartig. Was meiner Meinung nach nicht so großartig war, und da glaube ich, haben sich die Organisatoren ein Stück weit verkalkuliert, war das Zeitfahren am letzten Tag. Sie haben halt gehofft, okay, es ist ein Sekundenpoker und bei diesem Zeitfahren wird die Tour de France entschieden. Aber schlussendlich, wenn man mal ehrlich ist, es wurde gar nichts entschieden, weil alles schon vorher klar war. Und deswegen war es jetzt für den Radsportfan ein Stück weit auch nicht so spannend, das letzte Zeitfahren.
Okay, zu eurer Abschlussveranstaltung. Wie war sie denn? Wo hat sie stattgefunden?
Ich war direkt am Beach in Nizza. Unsere Sponsoren Red Bull, Bora, Hansgrohe haben uns da wirklich nett empfangen und haben uns auch mit der Message empfangen, in guten wie in schlechten Tagen. Und es hat schon ein gutes Gefühl gegeben und sind wir wirklich froh, dass wir solche Partner haben.
Okay, gut. Gehen wir über zur Bilanz. Jetzt mal klammern wir ein bisschen den Teammanager zunächst mal aus. Du bist ja auch Radsportfan, sonst würdest du dein Leben diesem Sport nicht widmen. Wie hat es dir denn gefallen, diese Tour de France?
Ich denke, dass die lang offen war, die Tour de France, die Streckenführung. Ja, da kann man vielleicht mal ein Stück weit diskutieren oder es wird sogar schon diskutiert mit den langen Flachetappen, wo etwas langweiliger waren. Aber ansonsten war das schon am Anfang der großen 4, als Primož noch dabei war, dann der großen 3. Ja, das war schon eine spannende Tour und wurde dann ja schlussendlich auch erst in der letzten Woche entschieden.
Und ich finde, sie hat auch schöne Geschichten hervorgebracht. Teams, die ihren ersten Etappensieg feiern. Ein Schwarzafrikaner, der das grüne Trikot gewinnt mit Binyam Girmay. Also es war sehr facettenreich. Dominiert hat das Ganze natürlich einer, der auch gestern das Zeitfahren gewinnt. 6 Etappensiege in vielen Facetten. Klarer Vorsprung auf die Konkurrenz. Das erste Double aus Giro und Tour seit 1998. Kannst du dich in jüngerer Vergangenheit an einen so souveränen Toursieger wie Pogacar erinnern?
Ja, hat's in der Neuzeithistorie, also seit ich einen Radsport verfolge, nicht gegeben, mit 6 Etappensiegen, mit der wahnsinnigen Dominanz. Also wirklich, kann man nur gratulieren.
Okay, gut. Jetzt, wir sind der Podcast Inside Red Bull, Bora Hansgrohe. Wir kommen zu euch. Fangen wir erstmal an. Am Mittwoch vor dem Tourstart wurde Geschichte geschrieben. Das Team hieß ab dann offiziell Red Bull Bora Hansgrohe. In dieser Hinsicht sicherlich auch für dich eine ganz besondere Tour.
Ja, klar. Und wie gesagt, es war ja klar schon seit Beginn des Jahres, dass Red Bull bei uns mit einsteigt, dass es ein Joint Venture geben wird zwischen Denk Pro Cycling und Red Bull. Und wir wollten natürlich bei dieser Tour ganz, ganz besonders gut machen. Wir haben uns auch noch nie so hart, so zielstrebig, mit so viel Aufwand, auch kostenmäßig vorbereitet für die Tour. Aber es ist halt dann oft auch mal ein Stück weit wie im richtigen Leben. Wenn man es besonders gut machen will, dann wird es besonders schlecht. Und so war dann schlussendlich auch die Ergebnisstatistik. von Red Bull Borans Goel.
Du gehst schon ein bisschen rein, das wäre die nächste Frage gewesen. Wie fällt denn in wenigen Worten deine Gesamtbilanz aus?
Ja, also wenn man rein, wie gesagt, das Ergebnis anschaut, dann ist es natürlich fürchterlich. Aber ich muss auch sagen, es fühlt sich für uns ein Stück weit besser an, jetzt mit leeren Händen dazustehen, weil es gibt ja Gründe. Zuerst Alexander Vlasov raus, verletzt, Knöchelbruch, dann Primož raus mit starken Verletzungen. Das war natürlich alles andere wie optimal. Und deswegen gibt es Gründe für das schlechte Abschneiden. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt quasi 8., 9., 7. geworden wären und es wäre alles perfekt gelaufen, dann wäre es natürlich mega fatal. Weil dann müssten wir ja alles hinterfragen, was schiefgelaufen ist, haben wir die richtigen Leute, war die Vorbereitung richtig und. Und so haben wir wenigstens eine Begründung, dass wir jetzt quasi mit leeren Händen dastehen.
Okay, gut. Schauen wir auf eure Fahrer, das machen wir immer zum Abschluss der Tour und fangen mit den zwei Kandidaten, die du schon erwähnt hast, an, die die Tour nicht beenden konnten. Bis zu seinem Sturz, seinem Ausfall, wie hat dir Primož Roglič, euer Kapitän, gefallen?
Ich glaube, dass man schon sprechen kann, er war ein Contender fürs Podium. Als er ausgeschieden ist, war er auf Tuchfühlung mit dem Podium auf Platz 4. Und wir haben alles auf die letzte Woche, auf die superschwere letzte Woche ausgerichtet. Ich glaube, dass er sich noch mal ein Stück weit steigern hätte können. Und man hat es ja auch schon gesehen, bei der Etappe durchs Massiv Central, da konnte er Remco Evenepoel zweimal abhängen. Und ich glaube, der dritte Platz wäre von seinem Leistungslevel machbar gewesen. Platz 1, Platz 2 wäre wirklich sehr, sehr schwierig gewesen, aber Platz 3 wäre machbar gewesen. Und wie gesagt, mit dem hätten wir auch leben können.
Okay, also meine These steht hier im Skript. Diesen Pogacar in dieser Form hätte Roglič nicht geschlagen. Stimmst du zu?
Ja, und vor allem, das ist halt, ja, das Einfache im Radsport mit der ganzen Datenaufzeichnung, den Watt pro Kilogramm, kann man das ja relativ gut hochrechnen, was hätte es gebraucht, um Pogacar zu schlagen. Und selbst in einer Top-Top-Form ist es eigentlich nicht möglich gewesen für Primož.
Okay, da ist Primož aber nicht der Einzige, sondern alle anderen Menschen auf dieser Welt hätten diesen Pogacar so wahrscheinlich nicht geschlagen. Schau mal ganz kurz ein bisschen nach vorne, er ist nächstes Jahr 35. Die Konkurrenz, die auf dem Podium war, ist deutlich jünger. Der Gesamtsieg bei der Tour ist mittel- und langfristig das große Ziel. Hat das noch drin, auch in dem Alter, wird man es mit ihm nochmal versuchen? Ich weiß, es ist jetzt sehr weit gefächert. Vielleicht kurz deine Gedanken.
Viel zu früh, dass man darüber spricht. Die Streckenführung spielt natürlich auch immer eine große Rolle, wenn man überlegt, mit welchem Kapitän fährt man zu welchem Rennen. Und deswegen kann ich da im Moment keine Antwort geben.
Okay, gut. Alexander Vlasov, auch er musste die Tour vorzeitig beenden. Wie hat er dir bis dahin gefallen?
Er war auf Platz 10 gelegen, als er ausgeschieden ist. Er hat aber da schon wichtige Helferdienste für Primož geleistet, war immerhin noch auf Platz 10 und ja, war natürlich ein herber Rückschlag. Und ich würde sagen, bei ihm war die Form schon richtig gut.
Okay, Roglič und Vlasov weg. Blieb nur noch Jai Hindley. Er war sehr sichtbar, hat viel versucht. Wie fällt das Fazit denn aus?
Ja, große Moral, aber leider Gottes nicht auf dem Level, als er 2022 für uns den Giro Italia gewonnen hat. Warum? Da gibt es Stand jetzt nur Vermutungen, er war öfters krank dieses Jahr, vielleicht fehlt da die Substanz ein Stück weit, aber so eine genaue Analyse haben wir noch nicht, warum, dass er nicht in der Form war wie 2022, aber man hat es ja auch mit freiem Auge gesehen, er hat gekämpft, er hat Moral bewiesen, so ein Fahrer wie Carapaz zum Beispiel, den wo er 2022 am Giro quasi am vorletzten Tag das rosa Trikot ausgezogen hat, der war diesmal besser.
Okay. Zwei Tour-Debütanten, lass uns kurz über sie sprechen. Matteo Sobrero, wie hat er dir gefallen?
Matteo hat einen guten Job gemacht und ich glaube, da können wir auch noch den Bob Dschungels zusammenfassen, weil die hatten so die gleiche Aufgabe fürs Mittelgebirge. Für die Jungs war es halt natürlich sehr, sehr schwer, wenn du gesagt hast, ihr seid da, um Primož zu unterstützen, ihr fahrt als Helfer. Die waren halt mental auch als Helfer eingestellt und plötzlich ist der Kapitän weg. Dann versucht man, aus den Jungs Ergebnisse rauszuholen. Das ist vom Mindset enorm schwer, aber primär war bei denen die Form schon gut und sind eine gute Tour de France gefahren.
Hat gestern Jens Vogt auch genauso gesagt und wir da draußen, wir sehen das immer nur am Bildschirm, aber Jens Vogt ist das gefahren, hat es auch selbst erlebt und deswegen ist es jetzt keine Ausrede, sondern wenn das ein Fahrer selber sagt, dann müssen wir dem auch Glauben schenken. Nico Denz war der zweite Tour-Debütant, der einzige deutsche Fahrer im Team. Wie hat er dir gefallen bei seiner Premiere?
Also Nico hatte leider Gottes auch nicht das Level wie letztes Jahr im Giro Italia, als er da zwei Etappen gewonnen hat. Er wurde nach der ersten Woche krank, hat sich dann eigentlich zwei Wochen so halb krank durch die Tour de France gekämpft. Und wenn du bei so einem Level, bei so einem langen Radrennen mal krank wirst, dann ist es mega, mega schwer, dich wieder zu erholen, zu regenerieren. Und man hat es ihm angesehen. Und Nico ist ja ein Mörderkämpfer. Er ist einer, der wohl nie aufgibt. Aber er konnte seine Bestleistung nicht abrufen, bedingt der Krankheit. Warum, dass er krank geworden ist, das kann man auch ein Stück weit analysieren. Muss man auch. Mir gefällt es nicht immer. Krankheit ist Pech, sondern für Krankheiten gibt es auch Gründe. Und da werden wir uns nochmal genau sein Tun machen und auch das Training speziell vor der Tour noch mehr anschauen.
Okay, Marco Haller, auch ihm kann man den Kampfgeist nicht absprechen. Wie fällt die Bilanz aus?
Ja, Marco Haller und auch Danny van Poppel, das waren die Leute fürs Flache. Ich glaube, dass sie sehr gut gefahren sind. Ab und an hat, das habe ich ja in den ersten Folgen auch gesagt, mit der Abstimmung mit Primož nicht perfekt funktioniert, um ihn zu positionieren, um ihn aus den Gefahren rauszuhalten. Aber Marco Haller und auch Danny van Poppel haben auf flachen Strecken gut gefahren. Im Mittelgebirge, im Hochgebirge war uns klar, dass da nicht viel zu sehen ist. Und wie gesagt, auch für sie gilt natürlich, als Helfer gekommen und dann auf einmal ein Mindset ändern und jetzt Ergebnisse zu fahren, speziell bei Danny van Poppel. Da heißt es dann plötzlich, ja, fahr du die Sprints. Ja, er kann die Sprints fahren, er ist einmal Zehnter geworden. Aber er hat ja auch keinen Sprint-Support dabei und deswegen einfach, sage ich mal, von der Moral her schwer, da den Hebel umzulegen.
Mhm. Was zieht man denn jetzt so ein bisschen als Lehre daraus? Ihr habt alles auf eine Karte gesetzt, das hast du auch gesagt und die Gründe kennen wir, die Karte ist nicht aufgegangen. Geht man nochmal in eine Grand Tour so ran oder baut man jetzt auch nach den Erfahrungen einen Plan B ein? Es muss ja irgendwelche Lehren und Erkenntnisse aus dieser Tour de France geben.
Wie gesagt, da gibt es noch ein großes Debriefing mit dem gesamten Performance-Team in den nächsten Wochen. Und dann werden wir genau solche Dinge analysieren. Da steht zum Beispiel auch Line-Up auf der Agenda. Soll man wieder All-In gehen? Plant man gleich einen Plan B, fährt man mit zwei Kapitänen los. Am Giro, wo wir gewonnen haben, sind wir sogar mit drei Kapitänen losgefahren. Wie gesagt, da gibt es viele Optionen. Wir haben uns dieses Jahr für diesen Weg entschieden. Er ist nicht aufgegangen und wir müssen schauen, wie wir es in Zukunft machen.
Okay, gut. Schauen wir auf das Team im Ganzen. Du hast während dieser Tour einige Personalien auch hier vermeldet. Vielen Dank schon mal dafür auch. Es findet offenbar ein großer Umbruch statt. Grob skizziert, wie soll das Team denn künftig aussehen?
Ich glaube, dass wir für die Rundfahrten, auch nach dem Sieg beim Giro Italia und auch mit dem Fahrerpotenzial, was wir haben, ganz ordentlich aufgestellt sind. Und wir werden natürlich schauen, dass wir junge Talente fördern. Da fällt mir jetzt für die Rundfahrten zum Beispiel auch Lipowitz ein, der ja schon bei uns ist, wo wir Defizite haben. Es sind bei den Klassikern, die waren nie so im Fokus und hier arbeiten wir gerade mit Hochdruck dran, eine junge, starke Klassikermannschaft an den Start zu kriegen, wo viel Potenzial drin steckt und da werden ja gerade Transfergespräche geführt und ich glaube, wenn dann die Transferperiode beginnt am 1.8., werden wir dann auch da tolle Namen veröffentlichen können, mit denen wir in der Zukunft mittelfristig auch bei den Klassikern eine große Rolle mitspielen wollen.
Okay, das macht Lust auf mehr. So, schauen wir auf das, was die Saison noch bringt. Und schon am Freitag steht ein Event an, das für dich ganz besonders ist, die Bruckmühler Radsportnacht. Erzähl mir und uns, den Hörern da draußen, mehr davon.
Ja, die Bruckmühler Radsportnacht ist ein Kriterium im Dorf Bruckmühl. Ich bin dort aufgewachsen. Der Verein RSV Göttingen-Bruckmühl, wo ich auch in meiner Kindheit gefahren habe, organisiert das Rennen. Und ja, ist eins der wenigen Profirennen in Bayern oder vielleicht das einzigste Profirennen, ich weiß es gar nicht genau. Und wir haben ein tolles Starterfeld mit Peter Sagan, mit Nico Denz, mit Patrick Gamper, mit Gregor Mühlberger, mit Rudi Selig. Also es sind World Tour Profis, auch Profis, die die diesjährige Tour de France gefahren sind. Auch ein Zimmermann, der war auch bei uns in der eigenen U19 gefahren hat und jetzt die Tour de France beendet hat, steht am Start. Also Riesenhighlight, dass auch der ehemalige Weltmeister Peter Sagan hier sich nochmal eingeschrieben hat. Freut mich mega. Und es sind 120 Runden durch Bruckmühl, 500 Meter Kurs. Und nicht nur für die Profis, sondern es gibt auch ein Bambini-Rennen. Und also ab 17 Uhr geht's los. Und jeder, der wo Radsport liebt, soll am Freitag nach Bruckmühl kommen.
Okay, klare Worte. Also Freitag ab 17 Uhr, Bruckmühl in der Nähe von Rosenheim. Ein besonderes Event. Ja, das nächste große Thema ist die Vuelta. Wann wird das Line-up ungefähr stehen und gibt es schon ein übergeordnetes Ziel?
Die Vuelta ist ein großes Ziel dieses Jahr noch. Wir haben aber auch die italienischen Herbstklassiker noch mit dem Höhepunkt Lombardei-Rundfahrt, wo schon noch sehr, sehr wichtig ist für uns. Wir haben aber auch die Deutschland-Tour noch, wir haben die Polen-Rundfahrt, wir haben diese Woche die Wallonie-Rundfahrt in Belgien. Also wir haben sehr, sehr viele Rennen noch dieses Jahr. Und zurück zur Vuelta, da ist halt die große Frage, kann Primož Roglič dort antreten oder nicht? Das wird sich vermutlich diese Woche entscheiden. Und wäre natürlich toll, wenn wir da nochmal einen starken Primož Roglič sehen könnten. Aber wie gesagt, zuerst müssen wir mal abwarten, wie der Regenerationsprozess verläuft.
Okay, gut. Ja, Ralf, dann vor den Danksagungen, die noch kommen. Wir haben über sehr, sehr viel gesprochen. Ist denn von deiner Seite noch irgendwas offen?
Naja, also für mich freut es, dass ich hier mit relativ wenig Aufwand einen guten Überblick, was passiert bei der Tour de France, was passiert bei Red Bull, Bora und Skoe, geben kann. Und es ist sehr hands-on, es ist immer ein Telefonat nach der Etappe. Und mich sprechen auch viele internationale Journalisten an, weil das ist ja quasi der einzigste O-Ton, was es von mir gibt, exklusiv in diesem Podcast. Und ich glaube, dass wir eine mega Reichweite generiert haben, was ich mein Bauchgefühl so sagt.
Das Bauchgefühl täuscht dich nicht. Zuerst natürlich vielen herzlichen Dank an all die Hörer, Hörerinnen da draußen. Ohne die wäre es ja sinnlos, dass wir beide da jeden Tag unseren Senf abgeben. Ja, die Reichweite, wir haben neue Rekordzahlen erzielt, Fragen trudeln hier ein. Sorry, wenn ich nicht jede mitnehmen konnte, es waren einfach zu viele. Das ist wirklich cool. Wir sind im 5. Jahr, unser Geburtstag war sportlich zwar nicht so, wie wir ihn erhofft hatten, aber was die Zahlen und die Reichweite und den Einfluss des Podcasts angeht, war es ein ganz toller Geburtstag. Deswegen vielen herzlichen Dank an alle da draußen, dass ihr so gerne zuhört. Vielen Dank an meine Kollegen Michael Weiser und Corbinian Sauter, die mich hier mal vertreten haben. Es gab ein bisschen Tonprobleme zu Beginn, das geht auf meine Kappe, dafür entschuldige ich mich, aber das haben wir gut gelöst und hingekriegt. Ja, last but not least, an den Mann, der in jeder Folge von Anfang bis Ende mit dabei war. Ralf, was du hier machst, was du uns anbietest, und da spreche ich auch für die Hörer, eigentlich fast jede Mail beginnt mit vielen Dank an Herrn Denk, dass er uns solche Einblicke gibt, weil das ist nicht selbstverständlich und du hast beileibe sehr, sehr viel zu tun, nimmst dir immer wieder die Zeit für mich, für uns, für die Fans und die Hörer da draußen, und dafür kann ich dir nicht genug danken, ist nicht selbstverständlich, und deswegen vielen herzlichen Dank für die letzten 3 Wochen.
Habe ich gern gemacht, bin ich ein Stück weit der Heimat schuldig, und freut mich, dass die Radsport-Community auch dadurch immer größer wird, und ich sage danke ans OVB und an das gesamte Team.
Wunderbar, dann unsere Standard-Schlussworte bleiben, ich sende beste Grüße an Ralf Denk nach Nizza.
Und ich schöne Grüße zurück nach Rosenheim und hoffe, dass ich hier bald wegkomme.
Gutes Gelingen. Ciao, ciao.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.